Freies Radio Freistadt. Ich bin Markus Rappold und bei mir zu Gast ist heute Dr. Siegfried Lachmeier. Er ist systemischer Coach, Organisationsentwickler und Resilienztrainer. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Resilienz. Entwickeln von persönlicher Resilienz leicht gemacht für Führungskräfte, UnternehmerInnen und alle Interessierten. Ja, lieber Siegfried, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und schön, dich hier zu haben wieder mal.
Ja, vielen Dank, Max. Freut mich auch, dass ich ein Interview dazu geben darf als Resilienztrainer. Und ich starte mit einem Zitat von Aristoteles, der gesagt haben soll, der Weise ist niemals in Eile.
Ja, ich glaube, da sind wir schon thematisch mitten im Thema. Was versteht man eigentlich grundsätzlich unter Resilienz?
Also um das mal allgemein mit einem Bild gleich zu Beginn zu skizzieren, könnte man sich vorstellen, ähnlich wie eine Blume oder eine Pflanze durch Asphalt durchbricht und quasi dann zu blühen, zu wachsen beginnt, so ähnlich könnte man Resilienz verstehen. Das heißt, übersetzt, selbst auf kargsten Boden kann etwas Schönes oder etwas Stärkendes, Hilfreiches entstehen. Und wenn man jetzt schaut auf die Bedeutung im Lateinischen, da gibt es den Begriff resiliere, das bedeutet auf gut Deutsch zurückspringen, abprallen. Im Englischen findet man vergleichbar das Wort Resilience, das bedeutet auf Deutsch Spannkraft, Unverwüstlichkeit, Zähigkeit und auch Elastizität, Strapazierfähigkeit. Und damit sind wir also schon mitten im Thema. Und die Resilienzforschung selbst geht ja ursprünglich auf die amerikanische Psychologin und Professorin und Forscherin Emmy Werner zurück, die also in den 50er Jahren begonnen hat, eine Langzeitstudie, die sich über 40 Jahre gezogen hat, zu machen. Und sie hat diese Studie dann veröffentlicht im Jahr 1977, die auch unter dem Begriff KAI-Studie bekannt geworden ist. Und diese Studie ist also auf Hawaii oder auf einer hawaiianischen Insel erfolgt, nämlich eben KAI. Und sie hat sich damals eben angeschaut, wie kann es gelingen, dass Menschen, die, also genau genommen hat sie eine Probe gemacht, also ungefähr knapp 700 Jugendliche, also junge Menschen, die sie sich mit ihrem Team näher angeschaut hat bei ihrer Forschung. Und da ging es also darum zu schauen, wie können Menschen, die also unter gleich quasi schlechten Bedingungen, sprich in Armut, Krankheit und schwieriges familiäres Umfeld aufwachsen. Wie kann es gelingen, dass trotzdem davon manche, nämlich laut ihrer Studie circa ein Drittel, resilient geworden ist? Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie trotz aller quasi Widrigkeiten zu optimistischen, leistungsfähigen und selbstbestimmten und auch unter Anführungszeichen erfolgreichen, gesunden Menschen herangewachsen sind. Genau, und dazu habe ich auch schon die Antwort, nämlich sie hat herausgefunden, es handelt sich dabei im Wesentlichen um innere und äußere Faktoren. Zu den äußeren Faktoren kann man sagen, wichtig ist, dass man zumindest eine stabile, verlässliche Bezugsperson hat. Ja, das ist also mal ganz zentral. Und natürlich ist es hilfreich, auch im Umfeld Stabilität zu haben durch eine fürsorgliche, verlässliche Familie oder ein sonstiges verlässliches Umfeld. Also das kann ja auch außerhalb der Familie sein. Und was die inneren Faktoren angeht, geht es vor allem darum, dass diese Menschen auch innerlich grundsätzlich ruhig waren und Selbstvertrauen hatten, auch kommunikationsstark waren und nicht zuletzt auch eine gewisse Problemlösungsfähigkeit. Das heißt also, aha, da ist ein Problem und jetzt nicht verzweifeln, ist vielleicht nicht angenehm, vielleicht auch mal zu sagen schmarrn und dann in Ruhe zu überlegen, wie könnte ich das hinkriegen, wer könnte mir helfen und so weiter. Also das wäre es so auf dem Punkt gebracht.
Ja, das ist sehr interessant von der Theorie und von der wissenschaftlichen Hintergrund her. Welche praktischen Tipps bzw. Übungen würdest du zum Entwickeln von persönlicher Resilienz empfehlen? Hast du da bestimmte konkrete Übungen, sage ich mal?
Ja, also ich habe mir, es gibt ja eine ganze Fülle an quasi Ratgebern, Büchern und Tipps und auch Übungen, und ich habe mir aus dem Bereich der Resilienzentwicklung und Forschung und auch aus dem Bereich Therapie und Achtsamkeit Training und Übungen einige überlegt und habe mir also für genau dieses Interview 7 überlegt. Und ich möchte beginnen mit der Übung quasi 1, die man auch als Atemanker bezeichnen kann. Da geht es also darum, sich bewusst auf seinen Atem zu konzentrieren. Und ich erläutere die Übung ganz kurz. Diese Übung bedeutet, man sitzt im Idealfall aufrecht auf seinem Bürostuhl, also auch da kann man es machen, oder vielleicht zu Hause auf seinem Lieblingssessel. Und wer sowas hat oder sich zulegen möchte, auf seinem Meditationskissenpolster oder vielleicht gar auf der Lieblings-Yoga-Matte. Und wer möchte, kann auch die Augen schließen, um keine Ablenkungen von außen zusätzlich zu haben. Und dann geht es einfach darum, sich auf seinen Atem bewusst zu konzentrieren und diesen mal wahrzunehmen. Und man könnte auch sagen, diesem Atemrhythmus zu folgen, und das kann man sich auch so vorstellen, ähnlich wie quasi sich Schiffe im Meer oder im Ozean bewegen und ja auch mit den Wellen mitschwingen ein Stück weit, so kann man sich dann auch quasi auf den Atemrhythmus niederlegen oder niederlassen. Und das wäre also der Idealfall, und dann einfach bewusst konzentriert zu atmen, möglichst ruhig, langsam, locker, entspannt und eben ein- und ausatmen, und in der Folge, falls man mal abschweift, diese Gedanken, die vielleicht da kommen, vorbeiziehen lassen und sich dafür auch nicht irgendwie unter Druck setzen, sondern ganz entspannt wieder zurückkehren mit der Aufmerksamkeit und auch schauen, wo fließt denn der Atem hin, wenn ich einatme, also wo kann ich ihn wahrnehmen, ist das irgendwo, wenn ich über die Nase einatme, vielleicht in den Nasenflügeln, oder ist es vielleicht dann irgendwo im Bereich des Brustkorbs, der sich hebt, oder im Bereich der Bauchdecke, die sich dehnt, je nachdem, wo man hinatmet, genau, und damit kann ich mich auch ein Stück weit fokussieren. Und warum ich diesen Atemanker gewählt habe, ist einfach erklärt: der Atem ist immer zur Verfügung, also das ist klar. Und Gott sei Dank brauchen wir nicht nachdenken, wenn wir atmen, das geht automatisch. Ja, das ist das Schöne, weil sonst wäre das Leben schwierig. Und das Gute bei dem Atemanker ist eben, sich bewusst auf den Atem zu konzentrieren, sich da vielleicht dreimal täglich Zeit zu nehmen im Sinne einer Art Mikroübung und sich zu sagen, okay, in der Früh nehme ich mir mal 3, vielleicht habe ich 5 Minuten, vielleicht habe ich notfalls auch mal nur 1 Minute, jedoch so wie eine Art Ritual zu sagen, in der Früh, mittags und am Abend nehme ich mir also diese quasi Mikropause und mache diese Übung, wo ich also wirklich mich nur auf den Atem konzentriere. Und damit habe ich also schon eine gute Übung für die Resilienz. Und wer noch ein bisschen Zeit hat, vielleicht am Abend, kann dann auch die Übung noch anreichern im Sinne von Loving Kindness. Das bezieht sich jetzt quasi auf die sogenannte Meta-Meditation. Das wäre jetzt eine zweite Übung, aber ich verknüpfe sie mit dem Atemanker, wo man also dann auch, wenn man möchte, sich selbst oder einer anderen Person freundliche, wohlwollende, wertschätzende Gedanken zukommen lässt oder schickt. Und der Begriff Metta, also nochmals Metta-Meditation, kommt aus dem Buddhismus, und Metta selbst bedeutet wohlwollende Güte und Freundlichkeit.
Also das ist nicht dieses Metta, das man vom Griechischen kennt, also darüber hinaus, sondern das Metta aus dem Buddhismus, das ist ganz andere Geschichte.
Ja, genau, also man schreibt es auch mit Doppel-Theodor, also Metta im Sinne von Metta-Meditation. Und jetzt zurück zu diesen Gedanken, die man schicken kann. Also der Sinn und Zweck ist, wenn man das sich selbst schickt oder einer anderen Person, die man sehr mag oder gern hat, oder vielleicht auch jemand, den man nicht so mag, weil da ist die Herausforderung noch viel größer, hat also den Effekt, dass das zumindest aus dem Buddhismus und auch aus dem Bereich vom Mindful-Based Stress Reduction nach John Kabat-Zinn den Effekt hat, dass es quasi einerseits Stress abbaut, das macht schon das Atmen, das Bewusste, andererseits aber durch diese wohlwollende Güte quasi auch das eigene Herz wieder etwas beruhigt wird und damit also auch quasi das Herz öffnet. Ja. Und als Beispiel könnte man zum Beispiel schicken oder sich selbst schicken oder einer anderen Person. Möge es dir gut gehen, mögest du glücklich und gesund sein oder eben auch mögest du in Leichtigkeit und Sicherheit leben. Also da kann man sich überlegen, was man sich selbst oder einer anderen Person schicken möchte. Also so viel mal zur ersten Übung.
Hast du noch weitere mitgenommen, gell?
Genau, also ich habe noch ein paar weitere mir überlegt. Als Übung Nummer 2, also die Reihenfolge ist jetzt beliebig, also da darf dann jeder für sich ausprobieren und schauen, was passt gerade in der Situation und natürlich auch zur Person selbst. Als zweite Übung habe ich mir überlegt, den sogenannten Glückssplitter. Da geht es darum, bewusst wahrzunehmen, schöne Momente. Das kann man jetzt einerseits mal zum Beispiel, wenn man in der Früh außer Haus geht oder einfach sich auf den Weg macht für einen Spaziergang, dann könnte man sich zum Beispiel ein paar Murmeln einstecken und wenn man sowas nicht hat, ein paar Bohnen, trockene Bohnen und man steckt sie von mir aus in die linke Jackentasche und jedes Mal, wenn ich am Weg, beim Spazierengehen was Schönes sehe oder erlebe oder wahrnehme, dann könnte ich also eine Murmel oder so eine Bohne von der linken Jackentasche in die rechte Jackentasche hinübergeben und damit wird mir also bewusst, jetzt habe ich was Schönes gesehen oder wahrgenommen, ganz gleich wie was es war und wie besonders oder eben auch quasi, da möchte ich sagen, ganz einfach es war, denn manchmal sind oder sehr oft sind ja die kleinen Dinge das ganz Besondere. Genau. Und dann stellt man vielleicht auch am Ende des Spazierganges fest, wenn man dabei achtsam war, dass möglichst viele Bohnen vermutlich von der linken Tasche oder Murmeln eben in die rechte gewandert sind. Und die Methode oder geht ursprünglich zurück, glaube ich, auf einen italienischen Psychiater und Arzt und Therapeuten, der das also in Studien mit Klienten und Personen, die also in einer schwierigen psychischen, mentalen Situation war, ausprobiert hat. Und von dem kommt also diese Methode. Andererseits, wenn jemand möchte, kann er auch diese wahrgenommenen Momente, zum Beispiel am Abend in eine Art Journal oder Dankbarkeitstagebuch schreiben, wo er halt hineinschreibt den Tag und dann halt, was hat er wahrgenommen und wofür bin ich dankbar oder so. Also um sich das auch kurz für sich vor Augen zu führen. Also wie man das dann macht, ist jedem natürlich persönlich überlassen und in diesem Zusammenhang gibt es noch eine dritte Möglichkeit, also im Prinzip sind es quasi drei Variationen zur Übung Glückssplitter, nämlich man könnte auch hergehen und sagen, wenn ich jetzt nicht rausgehe, sondern ich bleibe in meiner Wohnung oder am Abend einfach oder im Haus, dass ich zum Beispiel mir aufzeichne, wenn ich das mal möchte, meine Hände auf einem großen Flipchart oder A3-Blatt oder ähnlichen, und dann quasi die Hände, also die Finger nachzeichne, beide Hände parallel und dann kann ich in jeden Finger hineinschreiben in aller Ruhe, was habe ich so an Fähigkeiten, Stärken und Talenten und dann kann ich mir überlegen, welche davon sind jetzt hilfreich, welche möchte ich vielleicht ein bisschen ausbauen oder vielleicht wieder mehr beachten und so weiter. Also das wäre auch eine dritte Möglichkeit dieses sogenannten Glückssplitters. Ja, eine weitere Übung kommt von Dr. Gunter Schmidt aus Deutschland, Begründer der hypnosystemischen Beratung und Therapie. Und die ist jetzt kurz erklärt so, Schritt 1, man führt sich oder versetzt sich hinein in eine Situation, wo es einem schlecht ging, also ein Zustand der Unsicherheit und schaut, wie ging es mir da, was habe ich gefühlt, was habe ich wahrgenommen und fühlt auch bewusst hinein und spürt, wo im Körper nehme ich das wahr, ist es vielleicht ein Druck im Brustkorb oder ein Stechen im Herz oder was auch immer es sein könnte. Und auch welche Gefühle und Gedanken kommen mir da. Und dann geht man wieder bewusst aus der Situation heraus und überlegt sich ein, zwei, vielleicht drei, im Prinzip eine genügt, Situation, wo man sagt, da habe ich den Zustand der wirklichen Sicherheit, Stabilität, Stärke, die ich quasi erlebt habe. Und die führe ich mir quasi bildlich vor das Auge oder imaginiere sie mir oder visualisiere sie mir besser gesagt. Und dann für sich auch wieder wahrzunehmen, was fühle ich, was spüre ich, wie ging es mir, wo spüre ich das im Körper, welche Gedanken kommen mir da, wenn ich so einen freudvollen Moment oder einen Moment, der mir einfach viel Kraft und Stärke und gute Energie und Sicherheit, Stabilität gibt. Und darauf zu schauen, wie ist dann meine Körperhaltung, wie ist vielleicht die Körperspannung, wie ist meine Stimme und so weiter, vielleicht auch, wie ist die Gestik und so. Und ja, das auch wirklich gut zu wahrzunehmen. Und dann geht es darum, bei diesem Schritt 2, also diese angenehme, sichere quasi Situation zu ankern. Und um das gut ankern zu können, ist natürlich wichtig, dass man nach WAKOG, also quasi visuell, auditiv und kinästhetisch beziehungsweise riechend und gustatorisch, also schmeckend, quasi die Situation wirklich ganz, ganz intensiv wahrnimmt und fühlt und sich quasi abspeichert im Sinn eines Ankers. Ob das dann ein Anker ist, mit einer, wo man vielleicht dazu eine Faust macht oder vielleicht sich auf die Brust greift oder was anderes, sei dahingestellt. Es könnte auch ein Schnipp sein, diese Schnipp, oder einfach, dass man die Finger zusammendrückt, Daumen und Zeige oder Mittelfinger. Und wenn man dann den Zustand abruft, mit einem Schnipp hat man ihn oder einfach mit dem Drücken von vielleicht zwei Fingern. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig ist, so eine Situation sich wirklich gut abrufen zu können.
Also das heißt im Einverständnis, man konditioniert sich sozusagen selbst.
Genau, im Prinzip ist es eine Konditionierung. Genau. Ja, also das wäre Übung Nummer 3. Als viertes habe ich eine Übung, die lehnt sich ein bisschen an Übung 1, nämlich Atemanker oder achtsames Atmen. In dem Fall heißt es eben achtsames Essen. Und achtsam essen würde bedeuten, ich gehe essen, vielleicht auch alleine, und rede mit jemand anderem bewusst nicht und konzentriere mich bewusst auf das Essen. Das kann schon beginnen, wenn ich das Essen auswähle, wenn ich vielleicht ins Restaurant gehe oder wenn ich es zu Hause mache, dass ich schon beim Zubereiten mir genau überlege und das bewusst und in aller Ruhe mache und vielleicht auch mal genau rieche und schmecke oder fühle, wie fühlt sich denn das an, was ich dazu bereite und es sehr aufmerksam betrachte. Und vor allem beim Essen selbst dann ist es wichtig, auch mal zu schauen, bevor ich starte, welche Gefühle kommen hoch. Vielleicht hat man Riesenhunger, vielleicht kommt auch mal Gier hoch, vielleicht ist es auch Freude, Erfüllung, Dankbarkeit, was auch immer es sein könnte, vielleicht auch Demut. Genau. Und dann ist halt wichtig, in Ruhe zu essen und wirklich langsam zu essen und intensiv zu schmecken und auch oft zu kauen. Das hat auch einen guten Nebeneffekt. Also einerseits, man tut es eben dann wirklich bewusster und nimmt sich dafür Zeit, führt also zu Entschleunigung. Vielleicht kommt ja auch das Gefühl bei jemandem hoch und denkt sich, boah, jetzt brauche ich so lange beim Essen, ich möchte schon längst was anderes tun, ein Buch lesen. Das Ziel sollte aber bewusst eben sein, wenn das Gefühl kommt, zu sagen, okay, das darf sein und trotzdem esse ich in aller Ruhe weiter. Das heißt, der eine Effekt ist also, sich quasi auch zu fokussieren, zu zentrieren und zu entschleunigen und bewusster wahrzunehmen und andererseits auch zu den Vorteil quasi zu haben, wenn ich langsam esse und öfter kaue, dann wird meist der Hunger auch ein bisschen weniger, man ist auf Spur schneller satt, zumindest habe ich mehrmals das lesen können und es ist auch leichter verdaulich für das Verdauungssystem. Also das ist der Vorteil vom achtsamen Essen und in diesem Kontext möchte ich noch anführen als weitere Möglichkeit einer Übung, ganz kurz, man könnte auch bewusst achtsam gehen. Jetzt, wenn jemand sagt, na, da habe ich aber keine Zeit im Büro, in der Arbeit, so auch als Mikroübung, dass man einfach zum Beispiel mal beim Aufstehen und man geht vielleicht zum, weiß nicht, zum Kaffeeautomat oder nur zum, weiß nicht, zu einem Board, wo man schnell was hinpinnt oder sich anschaut, dann kann man eben auch schon mal bewusst aufstehen und wirklich bewusst die paar wenigen Schritte ganz langsam und vielleicht Schritt für Schritt gehen und wahrnehmen, wie sich das anfühlt. Also das ist auch wiederum eine Möglichkeit zur Fokussierung und Entschleunigung. Ja, und dann habe ich mir noch zwei weitere Übungen überlegt, nämlich wenn jemand angenommen so ein Gedankenkarussell hätte, ein anspruchsvoller Tag, vielleicht auch schwierige Themen, eine schwierige Situation, dann gibt es eine sogenannte Stoppübung. Die geht einerseits, kommt aus dem Bereich der Therapie, da kenne ich jetzt nicht den Urheber quasi, und andererseits kenne ich sie aus dem Bereich der Achtsamkeitslehre und Übung, und da kenne ich sie vom amerikanischen Achtsamkeitstrainer Elisha Goldstein, und die Stoppübung steht also, wenn man es jetzt aus der Achtsamkeitspraxis betrachtet, steht das Wort oder das Akronym, dieses Kunstwort für eben das Stopp, für das S, für eben Stopp und innehalten und mal wahrnehmen, wie ist die aktuelle Situation, was ist da, wie geht's mir, dann wirklich auch das T für Take a Breath, also einen Atemzug in Ruhe zu nehmen, bewusst und eben ein- und auszuatmen. Und dann kommt das O für Observe, ich beobachte, und zwar mich selbst in der Situation. Wie bin ich gerade? Atme ich vielleicht schnell, schlampig? Bin ich gestresst? Bin ich vielleicht auch irgendwie, komme ich vielleicht nicht voran, was auch immer? Also was empfinde ich, was fühle ich? Und dann, das P steht für Proceed, da geht es darum zu schauen, bei Proceed, wenn man jetzt in Ruhe ein- und ausgeatmet hat und sich kurz überlegt hat, okay, wie ist die Situation, in der Folge zu überlegen, tue ich mit der gleichen Tätigkeit weiter und wenn ja, mache ich sie auf die gleiche Art und Weise oder mache ich sie in einer anderen Form, weil es vielleicht sinnvoller ist und ich besser vorankomme. Oder wenn es gar nicht sinnvoll erscheint, die gleiche Tätigkeit zu machen, dann vielleicht ganz was anderes zu tun, weil man halt vielleicht mit der anderen Aufgabe gerade ansteht und auch die andere Art und Weise des Herangehens noch nicht hilfreich ist. Genau, also das wäre diese Möglichkeit nach Elisha Goldstein. Ansonsten könnte man sich auch dieses Stopp-Prinzip aneignen und merken, bei eben, wenn man ganz viel vielleicht Druck oder Gedanken hat im Kopf, sich bewusst Stopp zu sagen, kann man auch laut, im Büro ist das nicht ideal, vielleicht innerlich oder vielleicht kann man kurz rausgehen auf die Toilette oder in ein sonst, also WC vielleicht natürlich geeignet und dort wirklich vielleicht innerlich Stopp sagen und sich ganz langsam die Hände waschen und dann zurückgehen und eine andere Tätigkeit machen. Genau. Ja, und ähnlich ist die sogenannte RAIN-Methode oder RAIN-Meditation, die von der amerikanischen Achtsamkeitslehrerin und Psychologin Tara Brach kommt. Und auch das ist wieder so ein Kunstwort, das Akronym RAIN. Und RAIN steht eben das R für Recognize What is Happening. Also sich mal klar werden und bewusst werden, was gerade nicht nur rundherum, sondern vor allem mit einem selbst passiert. Und eben auch wahrzunehmen, welche Gefühle, Gedanken und vor allem welche Emotionen mich vielleicht auch gerade beschäftigen oder vielleicht sogar fesseln. Ja. Und ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man zum Beispiel eine schwierige Situation hat, vielleicht Konflikt oder so, dann ist es ja manchmal so, dass man mit etwas konfrontiert ist und auch starke Emotionen kommen. Und bei allem, also wenn man das jetzt wahrgenommen hat, geht es dann darum, das A steht eben für allow the experience to be there just as it is, also quasi zuzulassen, dass es eben gerade so ist, unangenehm, stressig und die ganzen Gefühle dazu und so weiter. Und das eben auch mal anzunehmen, ja, und sich diesem Gefühl zuzuwenden. Und dann steht das I für investigate with interest and care, also das heißt mit Interesse und Neugier dieses Gefühl wahrnehmen und mal auch schauen, wo spüre ich es im Körper, wo könnte es herkommen, was will es mir vielleicht mitteilen und woran erinnert es mich, gibt es vielleicht sogar eine positive Absicht dahinter und vielleicht kenne ich das Gefühl auch von früher in einer vergleichbaren Situation. Und wichtig aus meiner Sicht, das wäre auch zu schauen, wenn das Gefühl da ist, vielleicht Stress oder Unsicherheit, dann ist ja dahinter ein gewisses Bedürfnis nicht erfüllt. Also die Frage ist, welches Bedürfnis müsste ich denn erfüllen, um vielleicht dieses Gefühl ein bisschen reduzieren zu können oder damit ein anderes Gefühl zu bekommen. Und der Buchstabe N steht für Non-Identification, beziehungsweise die Tara Brach sagt, nurture with self-compassion, also auf gut Deutsch, dass man sich nicht bei aller, also wenn man sich das Gefühl anschaut und mit dem auseinandersetzt, dass man sich jetzt nicht vom Gefühl quasi dann erschlagen lässt, sage ich mal sehr plastisch und plakativ, sondern wirklich sich mit so einer Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, sich dann nähert und stärkt. Also das ist gemeint mit dem Non-Identification and Nurture. Ja, und jetzt komme ich noch zu einer siebten Übung, die nennt sich Symptomlösungstagebuch. Das sogenannte Symptomtagebuch wird auch manchmal in Reha-Zentren, in Kliniken oder psychosomatischen Einrichtungen angewandt und kommt, glaube ich, auch von dort und hat das Ziel, dass sich Klienten und Klientinnen wirklich so eine Art Tagebuch führen und eben schauen, wann tritt was auf und wie ist das Ganze. Also das heißt, wenn eine Belastung auftritt, festzuhalten, wann war das, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, dann zu schauen, wo ist aufgetreten, war das im Büro, war das am Weg nach Hause, war das vielleicht zu Hause, etc. Dann auch zu schauen, welches Symptom tritt da auf und da auch zu überlegen, kenne ich das oder ist das ein ganz neues, also noch ein unbekanntes. Es könnte zum Beispiel sein, Kopfschmerzen treten auf oder wie auch immer. Und dann als nächster Schritt auch zu schauen, was der Auslöser dieser Belastung, was war das belastende Ereignis oder der Auslöser für dieses Symptom. Und das könnte eben im Büro zum Beispiel sein, Stress mit dem Chef, weil vielleicht ein Termin, ein Kollege ist vielleicht erkrankt und jetzt muss man etwas übernehmen oder schneller fertig machen oder wie auch immer. Und dann hat man vielleicht Termindruck und Stress und die Führungskraft übt natürlich Druck aus vermutlich. Und dann könnte es sein, dass man plötzlich vielleicht selbst, was auch immer hat, Kopfschmerzen oder ähnliches oder eben ein Stressgefühl. Und dann kann man schauen auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark empfindet man dieses belastende Symptom oder das, was eben auftritt. Und dann könnte das beispielsweise 7 sein, jetzt also angenommen mal. Und dann wäre wichtig, der nächste Schritt, ja, zu schauen, was könnte ich jetzt in der Situation Hilfreiches tun. Ja, und das kann jetzt wiederum nur jeder für sich herausfinden, ob dann jemand den Atemanker macht, im Sinne einer Atemübung beispielsweise, oder vielleicht gute Gedanken abrufen, oder wie die eine Übung aus der Hypnotherapie zu sagen, okay, ich visualisiere mir eine Situation, die rufe ich ab, wo es mir also gut geht, wo ich quasi rasch in diese angenehme, starke, gute Situation komme, was auch immer es ist, also das auszuprobieren. Angenommen, ich mache diese Atemübung kurz für 1, 2, 3 Minuten oder so, je nachdem, was mir dann hilft. Und dann schaue ich als nächsten Schritt, wie ist nach dieser Übung, sprich Maßnahme, die ich gemacht habe, das Symptom oder die Stärke des Symptoms nach der Maßnahme. Wiederum auf der Skala von 1 bis 10, das heißt, im Idealfall hat sich das vielleicht reduziert von vorhergehend auf der Skala bei 7, vielleicht jetzt nur noch auf 4 oder 5. Ja. Und dann könnte man natürlich das nochmals wiederholen. Also das ist so die Idee dahinter von diesem Symptom-Tagebuch. Ich nenne es bewusst Symptom-Lösungstagebuch, weil mit der Lösung soll eben auch veranschaulicht werden, dass nicht nur darum geht, Symptome festzuhalten, sondern welche Schritte oder welche Lösungsansätze, Übungen, Maßnahmen können mir helfen, da rauszukommen.
Vielen Dank, lieber Siegfried. Das waren jetzt einmal 7 Übungen, die du mitgebracht hast. Das ist wirklich sehr interessant, vor allem auch aufs tatsächliche Leben, also auf den Alltag und verschiedenste Situationen auch angewendet. Kannst du vielleicht diese 7 Übungen für die Hörer und Hörerinnen des FF nochmal einfach stichwortartig nochmal ganz kurz einfach wiederholen?
Ja, das mache ich sehr gern, lieber Max. Und zwar die erste Übung war der Atemanker. Die zweite Übung war, wenn ich es richtig in der Reihenfolge sage, das sogenannte Glückssplit, also das Wahrnehmen von schönen Momenten. Die Übung Nummer 3 war eben aus der Hypnotherapie kommen, wo man sich also zuerst eine unangenehme Situation visualisiert und dann eben bewusst eine gute, wo man voll in der Energie ist und die auch ankert. Die Übung Nummer 4 war das achtsame Essen und eventuell auch achtsames Gehen. Und die Übung Nummer 5 war die sogenannte Stoppübung und die 6. Übung war eben die RAIN-Methode und am Schluss das sogenannte Symptom-Lösungstagebuch.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, lieber Siegfried. Das war wirklich ein sehr spannendes Thema, das sicher sehr viele Menschen auch betrifft, in der einen oder anderen Weise. Herzliches Dankeschön und alles Gute.
Ja, ich sage auch ganz vielen Dank, lieber Max, und wünsche dir und dem Radio Freistadt alles Gute weiterhin. Ich bedanke mich bei allen, die sich das anhören, und vor allem wünsche ich jedem viel Erfolg beim Ausprobieren, Anwenden, und dass er oder sie genau die richtige Übung findet, die hilfreich ist, und schließe mit einem Zitat von Václav Havel, das, glaube ich, ganz gut passen könnte. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.
Sie hörten Markus Rappold im Gespräch mit Dr. Siegfried Lachmeier zum Thema Entwicklung von persönlicher Resilienz, in dem viele praktische Übungen zum Erlangen von mehr Resilienz vorgestellt wurden. Siegfried Lachmeier ist systemischer Coach, Organisationsentwickler und Resilienztrainer aus Linz. Nähere Informationen zu Siegfried Lachmeier, seinen Tätigkeitsfeldern und seiner Arbeit finden Sie unter www.lachmeier-consulting.com.